Ich möchte zur Einstimmung auf unser Predigtthema, was da lautet, der Helm des Heils, nach der schönen Lesung, die wir gerade gehört haben, Epheser 6, die Verse 10 bis 17 lesen. Dort heißt es: Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. So steht nun, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils. Amen. Ja, wir haben ja einige Rüstungselemente uns schon angeschaut in den vergangenen Wochen. Ich gehe die mal ganz kurz durch, damit wir uns in Erinnerung rufen, wo wir bislang stehen. Es beginnt in Vers 14, wie wir eben gerade gelesen haben, mit einer Umgürtelung, also einem Gürtel. Und der Gürtel steht dafür, dass wir in Stellung gebracht sind und unsere Wachsamkeit der Wahrheit und Wahrhaftigkeit gilt. Und damit sind wir gegen die vielfältigen Lügen als eine Hauptwaffe des Satans geschützt. Dazu ist der Gürtel der Wahrheit notwendig. In unserem Kampf haben wir auch einen Brustpanzer. Und der Brustpanzer demonstriert unsere gerechte Lebensführung im Alltag. Und diese Lebensführung, die wir kultivieren, Jesus hinterher so zu leben wie Jesus, die gibt Satan wenig Spielraum in unser Leben, überhaupt Raum zu finden und sein Spielchen mit uns zu treiben. Und selbst wenn Satan Schlupflöcher findet, dass er merkt, dass unsere Lebensführung nicht perfekt ist, und das ist sie nicht, bietet uns, und das steckt auch in diesem Brustpanzer der Gerechtigkeit drin, bietet uns die Gerechtigkeit Christi, die vollkommen ist im Vergleich zu unseren, einen vollkommenen Schutz, den wir nötig haben. Und diese vollkommene Gerechtigkeit Jesu Christi, die steht jedem zur Verfügung, der an Jesus Christus gläubig geworden ist und nicht der, der selber perfekt in Gerechtigkeit lebt. Denn niemand von uns ist das, deswegen brauchen wir Jesus Christus jeden Tag und seine Gerechtigkeit wird uns angerechnet, sowie unsere Sünde, und das ist wirklich ein guter Deal für uns, sowie unsere Sünde komplett ihm angerechnet wurde. Ein heiliger Tausch, den Jesus hier vollzogen hat für uns. Wir gehen weiter. Die Schuhe stehen für unseren festen und vorbereiteten Stand. Das heißt ja, es sind die Schuhe der Bereitschaft. Es geht um die Vorbereitung und die Festigkeit. Und die Stabilität gegen Feindesangriffe ist dem Evangelium zu verdanken. Das Evangelium hat einen Effekt auf unsere Bereitschaft. Denn das Evangelium beinhaltet hier ganz explizit in unserem Text, beinhaltet das Versprechen, dass wir Frieden mit Gott haben. Das ist das Evangelium des Friedens. Wir haben Frieden mit Gott. Und mit dem Wissen, dass Gott auf unserer Seite ist, dass wir im Frieden miteinander sind, dass er uns nicht feindlich gesinnt sind und wir ihm auch nicht mehr, mit dem Wissen, dass Gott auf unserer Seite ist, sind wir zuversichtlich, sind wir vorbereitet und stehen fest und wissen, dass nichts und niemand unseren Seelen etwas anhaben kann. Dafür stehen diese Schuhe, für einen festen, verankerten Stand. Letzte Woche haben wir uns den Schild angeschaut, den Schild des Glaubens. Und der Schild, nicht das Schild, der Schild erinnert uns daran, dass gläubige Christen für einen siegreichen Kampf auch ihren Glauben praktisch werden lassen müssen. Also hier geht es nicht darum, überhaupt erstmal zu glauben, sondern dass die Gläubigen ihren Glauben auch anwenden Und diese ausgelebte Treue, was ein anderer Begriff ist für Glaube, diese ausgelebte Treue zu Jesus Christus verschafft uns Schutz und Bewahrung vor allen feurigen Pfeilen des Bösen. Also, das ist so mal grob die Zusammenfassung. Wir gehen jetzt weiter. Die meisten Rüstungselemente, die wir uns jetzt anschauen und auch anschauen werden, dienen der Verteidigung. Allein das Schwert in unserer Waffenrüstung ist dazu in der Lage, zum Gegenangriff zu gehen. Der Rest hat was mit Verteidigung zu tun. Aber damit ein Angriff überhaupt erst möglich wird in einem Nahkampf, braucht es auch einen guten Schutz. Deswegen ist es wichtig, dass wir viel über die Verteidigung nachdenken und nicht so wie Boxkämpfer da unterwegs sind, sondern wir brauchen einen Schutz, der uns schützt. Und aus diesem Schutz heraus können wir dann auch, und das wird uns nächste Woche dann beschäftigen, das Schwert schwingen und auch zum Gegenangriff übergehen. Denn ohne vollständige Ausrüstung wird es uns unmöglich sein, dem Feind zu widerstehen, dass er flieht und nicht ich mich zusammenkauere und mich am Ende vom Acker mache. Wenn ich diesen Schutz nicht habe, wenn ich um diesen Schutz nicht weiß, dann werde ich bei den Angriffen des Satans, und die können heftig sein, bei den Versuchungen und den Listen, die er uns stellt, werden wir davonlaufen. Deswegen finde ich interessant, wie Luther den Vers 13 übersetzt, anders als die Bibelübersetzung, die ich hier ausgewählt habe, die Elberfelder. Schaut mal, wie, die Folie werden wir uns gleich anschauen. Schaut mal, wie der Luther übersetzt hat. Deshalb ergreift die Waffe Rüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Finde ich eine interessante Übersetzung, die Luther hier gewählt hat. Wir haben in unseren Übersetzungen hier bislang verwendet, und dass ihr stehen bleiben könnt. Und Luther hat es noch mehr bildlicher versucht zu umschreiben, dass ihr das Feld behalten könnt und euch nicht vom Acker machen müsst. Aber dafür braucht es diesen Schutz. Und für diese vollständige Verteidigung, die Paulus hier im Sinn hat, fehlt noch eins, damit wir das Schwert auch schwingen können. Das ist der Helm. Erst mit dem Helm ist es uns nämlich möglich, überhaupt uns einen Überblick zu verschaffen, wenn wir in einen Kampf ziehen. Ohne Helm können wir das nicht. Erst mit dem Helm sind wir auch in der Lage, dem Feind auch in die Augen zu sehen. Ohne Helm werden wir das nicht wagen. Ohne Helm wird unsere Kampfführung nämlich nicht fokussiert, mutig sein, sondern das Gegenteil. Ich weiß nicht, wie viele jetzt hier von uns schon im Krieg waren. Wahrscheinlich die allerwenigsten. Gibt es hier jemanden, der im Krieg war? Im Krieg gedient hat? Seine Gnade. Ich mach mal ein Beispiel, ist jetzt vielleicht ein läppisches Beispiel. Wer hat schon mal Paintball gespielt? Paintball. Das sind so diese Waffen, diese Spielzeugpistolen mit Farbkugeln, und dann schießt man sich mit Farbkugeln ab. Wer hat das schon mal gespielt? Mal Hand richtig hoch. Okay, einige. Wir müssen auf der Gemeindefreizeit Paintball spielen gehen. Wenn man Paintball spielt, dann fliegen diese Kugeln ziemlich heftig, und wenn du nicht hinreichend geschützt bist, dann hast du ordentliche blaue Flecke. Wenn man sich vorbereitet auf so ein Paintball-Spiel, dann kriegt man auch eine Maske. Denn wenn du schon weißt, okay, wenn ich auch einen Arm getroffen werde und am nächsten Tag dann für die ganze Woche einen richtig fetten blauen Fleck habe, wenn ich das ins Gesicht kriegen würde, dann wäre der Schaden viel, viel größer. So, was würde passieren, wenn man Paintball spielen geht ohne Helm? Also ich sag euch, wie ich ohne Helm spielen würde. Ich würde zwar mitspielen, aber ich würde mich ganz genau wie vorhin beschrieben zusammenkauern irgendwo, und das Einzige, was du von mir sehen würdest, wäre die Waffe, die ich über meine Sicherung da halte, und einfach in die Luft schießen. Weil ich würde nicht auf die Idee kommen, aufzustehen, mir einen Überblick zu verschaffen und dem Feind ins Auge zu sehen. weil mir der Helm fehlt. Weil ich weiß, sobald die auch nur meine Visage zu Gesicht bekommen, dann werde ich markiert, ja, mit Farbe. Und das wird wehtun, wenn nicht sogar, dass ich mein Augenlicht verliere bei diesem Spiel. Das ist wirklich nur ein spielerischer Vergleich. Wie viel mehr in einer echten Schlacht, in einem echten Kampf, wenn ich nicht da aus meiner Deckung herausgehen kann, und wir bereiten uns ja gerade vor auf nächste Woche, wo wir dann uns das Schwert anschauen werden, wie wir auch zum Angriff übergehen können. Zum Angriff werde ich nur dann übergehen können, wenn ich sicher bin, wenn ich geschützt bin und wenn ich auch den Feind sehen kann und auch sehen will, überhaupt dazu bereit bin. Aber ohne Helm wird deine Kampfführung vorsichtig, schwach. Du wirst eingeschüchtert sein. Du wirst immer geduckt unterwegs sein. Du wirst ängstlich sein und am Ende ohne Vollmacht kämpfen. Ein helmloser Feigling. Und ohne Helm sind wir nicht in der Lage, uns auf den wesentlichen Kampf zu konzentrieren. Wer den Helm nicht aufhat, ist die ganze Zeit mit sich selbst beschäftigt. Ist die ganze Zeit mit sich selbst beschäftigt. Mit seinem Überleben, mit seinem Schutz, mit seiner Angst darf ich mich heraustrauen. Aber wenn du gut gepanzert bist, von Kopf bis Fuß, dann kannst du rausgehen und dann kannst du dich auf das Wesentliche konzentrieren, auf den Kampf. Weil du weißt, du wurdest ausgerüstet von Gott. Du wurdest ausgerüstet von Gott. Und die Elemente dieser Waffenrüstung finden wir im Alten Testament, dass Gott sie sich selber anzieht. Dasselbe gilt auch für den Helm des Heils, dass Gott ihn selber auch trägt im Kampf. Gegen Gottlosigkeit trägt auch Gott einen Helm in der Kriegsführung. Und diesen Helm und auch andere Elemente gibt er uns, dass wir uns konzentrieren können und dass wir nicht in einer geschwächten, ängstlichen Haltung dastehen und uns gar nicht trauen, den Kampf aufzunehmen gegen die geistlichen Listen und die Angriffe, die unser Glauben erfährt. Und er erfährt sie. Also es ist nicht so, wenn du sagst, ja, ich nehme ein Rüstungselement nicht, dann ist kein Kampf da. Doch, der Kampf ist da. Du bist vielleicht aber nicht mehr auf dem Feld. Du bist einfach nur noch geflüchtet. Aber dieser Text möchte uns dazu einladen, dass wir zu Kriegern werden, dass wir zu Kämpfern werden und dass wir auch in der Lage sind, das Schwert zu ergreifen, um dann auch zu siegen. Aber dazu brauchen wir einen vollen Schutz, einen Helm, dass wir nicht eingeschüchtert unterwegs sind. Und helmlose Christen stehen in der Gefahr, in ihren Glaubenskämpfen, die da sind, zu mutlosen Feiglingen zu werden. Und da möchte uns der Text heute herausführen, dass wir nicht mutlos ängstlich sind, sondern dass wir zuversichtlich sind. So, jetzt gilt es aber herauszufinden, wofür der Helm im übertragenen Sinn für die Gläubigen steht. Jetzt haben wir uns die Funktion eines Helmes angeschaut, aber wofür steht der Helm jetzt in unserem Glaubensleben? Was ist damit zu verbinden? Was ist das, was uns Gott da geistlich gibt, was uns so kühn und zuversichtlich macht? Der Helm ist ein Helm des Heils. Ein Helm, das Wort Heil ist ein bisschen alt, Helm der Errettung. Ein Helm der Erlösung, könntest du auch übersetzen. So, und hier kommen wir jetzt zu einem Problem, was wir schon letzte Woche hatten, mit dem Schild des Glaubens. Ihr könnt euch erinnern, in meiner Einführung eben gerade kam das vielleicht ein bisschen rüber, dass Paulus Menschen auffordert, den Schild des Glaubens zu tragen, obwohl sie schon Gläubige sind, ist erstmal eine Grätsche in der Logik. Ich bin doch gläubig, warum soll ich mich beschilden mit etwas, was ich doch schon habe? Aber wir haben gesehen, es gibt im Glauben noch eine weitere Facette, die zum Tragen kommt im geistlichen Kampf. So, und jetzt geht es um den Helm der Errettung. Aber Paulus hat im Epheserbrief schon längst eindeutig klargemacht, dass die Adressaten, an die er das sendet, die Christen in Ephesus, dass sie schon gerettet sind, dass sie schon das Heil, die Erlösung in Jesus Christus gefunden haben. Und das hat er an folgenden Stellen gemacht. Wir gehen mal auf die nächste Folie. In Epheser 2, Vers 5 und 8 heißt es, durch Gnade seid ihr gerettet. In Vers 8,
Aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Ihr seid es bereits. Im Kolosserbrief beschreibt es Paulus nochmal ähnlich, dass wir aus dem Machtbereich der Finsternis gerettet wurden. Wir wurden gerettet aus dem Machtbereich der Finsternis. Also der Moment der Rettung liegt in der Vergangenheit. Das ist schon geschehen. Und jetzt werden Christen dazu aufgefordert, den Helm der Errettung aufzusetzen, den Helm der Erlösung aufzusetzen. Aber sind wir nicht schon errettet? Also kann man als Erretteter nicht den Helm des Heils tragen? Ja, durchaus. Also muss in diesem Aspekt der Errettung, womit wir uns bekleiden sollen als Christen, ist noch eine andere Facette. Auch wenn du sagst, ich bin ein Kind Gottes, ich liebe Jesus und Jesus ist für meine Schuld gestorben und ich folge ihm nach, sind wir in der Lage, ohne diesen Helm der Errettung umherzulaufen. Aber welche Facette liegt jetzt in dieser Errettung, die uns in unserem alltäglichen Glaubensleben fehlen kann? Die Errettung ist etwas aus biblischer Perspektive, was nicht nur eine vergangene Dimension für den Christen hat, dass ich errettet wurde, so wie es diese Texte bezeichnen, sondern in der Bibel ist die Errettung auch etwas, was noch in der Zukunft liegt. Unsere Errettung ist nicht ausschließlich in der Vergangenheit der Zeitpunkt, wo ich Jesus Christus mein Leben gegeben habe und ihn eingeladen habe, mein Retter zu werden. Errettung im biblischen Sinne ist etwas durchaus, was in der Vergangenheit geschehen ist, aber auch etwas, was noch in der Zukunft geschehen wird. Und dazu möchte ich euch einige Verse präsentieren. Lasst uns miteinander Römer 13 aufschlagen. Römer 13, Vers 11. Wir springen jetzt manchmal in diese Verse rein. Also wir haben nicht genug Zeit, uns jeden Kontext anzuschauen. Deswegen, das sind keine abschließenden Sprüche, die wir uns anschauen. Achtet mal, was Paulus in Römer 13, Vers 11 sagt. Und dies tut als solche, die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass sie aus dem Schlaf aufwacht. Denn jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Ja, also da geht es um eine Rettung, die näher gekommen ist, als wir zum Glauben kamen. Wenn du Errettung ausschließlich als eine Idee verstehst, was in dem Augenblick geschieht, wo du gläubig wirst an Jesus Christus, dann fehlt dir diese Perspektive, dass es noch eine Errettung gibt, die aussteht. Dass wir noch nicht komplett erlöst sind von allem Leid, von allen Angriffen, von aller Sünde, das steht noch aus. Da gibt es noch etwas. Wir warten, das haben wir in der Einführung von Gudula gehört, wir warten auf die Wiederkunft des Herrn. Dass er endgültig das, was er angefangen hat, dass er das vollendet. Und dass er sein Reich nicht nur anbrechen lässt, sondern zur Erfüllung bringt. Dass wir den Segen, den wir jetzt schon schmecken in der Gottesbeziehung, dass wir sie dann in der Vollkommenheit erfahren. Dass der Geist Gottes, der jetzt schon in uns lebt, ein Angeld darauf, womit wir versiegelt sind für Gott, dass das, was wir jetzt schon an Gemeinschaft mit Gott erleben, in der Ewigkeit noch viel, viel herrlicher ist. Und diese Betrübnis, die vielleicht auch manchmal da ist, dass unsere eigene Sünde, die Angriffe des Satans, uns die Erfahrung mit Gott schmälern lassen von ihrer Intensität, wird eines Tages nicht mehr sein. Sondern wenn wir aufwachen und einschlafen mit hundertprozentiger Gottesgemeinschaft, ohne Zeiten der Betrübnis und des Klagens darüber, dass wir uns fragen, Herr, wo bist du? Herr, wo bist du? Wie lange noch? Diese Gebete, wie lange noch? Werden wir eines Tages nicht mehr beten. Jetzt ist die Zeit, wo wir sie noch beten. Und wir haben nicht jede Antwort auf die Fragen, warum geschehen Dinge, wie sie geschehen. Warum müssen wir noch diese Wegstrecke leiden? Jesus hat es uns vorausgesagt, dass wir in seinen Fußspuren wandeln sollen und dem leidenden Gottesknecht Jesus Christus da auch ähnlich werden. Und deswegen beten wir manchmal, wie lange noch? Wie lange noch, Herr? Bis wann sollen wir warten? Aber es wird ein Tag kommen, wenn unsere endgültige Rettung eingetroffen ist, dass wir nicht mehr beten, bis wann. 1. Petrus 1, Vers 5. Das ist ein wichtiges Thema, meine Lieben. Die Rettung, die noch zukünftig aussteht. Unsere Erlösung, das Heil in der Zukunft. Dürfen wir nicht vernachlässigen. 1. Petrus 1, Vers 5. Ihr werdet in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt zur Rettung, die bereitsteht und in der letzten Zeit offenbart werden wird. Wie habe ich es hier? Die bereitsteht in der letzten Zeit offenbart zu werden. Ihr werdet in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt zur Rettung, die bereitsteht in der letzten Zeit offenbart zu werden. Und diese zukünftige Perspektive unseres Heils, dieser Bewahrung, dass wir am Ziel ankommen, dass unsere Erlösung gesichert ist und uns näher kommt, diese zukünftige Dimension der Errettung hat Paulus im Sinn, wenn er in Epheser 6 schreibt, Vers 17, und nehmt auch den Helm des Heils. Er spricht nicht von deiner vergangenen Errettung, weil die ist ja schon da. In der lebst du schon. Deswegen sagt das in Ephesern zweimal, ihr seid gerettet. Aber jetzt tragt auch den Helm des Heils. Warum, Paulus? Naja, weil da es noch etwas gibt, was offen steht und was noch zu erwarten ist. Ihr sollt euch auf diese zukünftige Perspektive der Rettung, dass sie nahe kommt, sollt ihr euch ausrichten und damit kleiden, dass das kommt. Und das verdeutlicht ganz besonders 1. Thessalonicher 5, 1 bis 11. Dieser Text ist jetzt sehr wichtig, weil Paulus hier in dem Text, weil Paulus hier in diesem Text das gleiche Bild verwendet mit dem Helm und schaut mal, wie er das einarbeitet in den Thessalonicher Brief, der übrigens... Die ganzen Thessalonicher Briefe haben atmen förmlich die Lehren der letzten Tage, der Endzeit, der Wiederkunft Christi. Also dieser Blick nach vorne in die Zukunft ist das Lebenselixier der Thessalonicher Briefe. Mal so ganz salopp gesagt. Und wir lesen jetzt das 5. Kapitel, die 11 Verse. Hört mal hin, jetzt dürft ihr mitlesen. Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in Finsternis, wir werden gleich sehen, dass es starke Parallelen zu Römer 13, Vers 11 hat, was wir eben gerade gelesen haben, dass wir nicht schlafen sollen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreift. Denn ihr alle seid Söhne des Lichtes und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis. Also lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen. Und nüchtern sein. Also hier geht es um deine Erwartungshaltung auf den Tag der Erlösung hin. Denn die da schlafen, schlafen bei Nacht, und die da betrunken sind, sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die dem Tag gehören, wollen nüchtern sein. Bekleidet mit dem Brustpanzer, hier verwendet er es jetzt ein bisschen anders, mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und als Helm mit der Hoffnung des Heils. Wir wollen nüchtern sein, wachsam sein auf das, was da kommt, bekleidet mit dem Brustpanzer und als Helm mit der Hoffnung des Heils. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils oder der Rettung durch unseren Herrn Jesus Christus, der uns für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Deshalb ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr es auch tut. Also Erbauung, Ermahnung, Ermunterung ist eigentlich hier wirklich das bessere Wort. Das Wort, was oft für Ermahnung gebraucht wird, ist dasselbe Wort wie Ermunterung. Aber im Deutsch hat Ermahnung so, na, ja. Und das wird leider oft so übersetzt, aber ich finde, es ist oft nicht so treffend. Es ist eher die Ermunterung. Ermahnung vielleicht im Sinne, hey, bleib wach, schlaf nicht ein, sei nicht so sehr auf dich selber fixiert, sondern fixier dich auf den, der da kommt, auf deine Erlösung, die da naht. Und wir haben es hier eben gerade gesehen, dass der Helm des Heils hier mit einer interessanten Formulierung noch gewürzt wird. Es heißt hier, dass der Helm, den wir anziehen sollen, mit der Hoffnung des Heils. Und da kriegen wir jetzt eine Idee, dass das durchaus auch das ist, was in Epheser 6 uns gesagt wird in der Waffenrüstung Gottes, die wir hier schon seit Wochen uns anschauen. Dass das, womit du dich bekleiden sollst an Errettung und Erlösung, etwas ist, worauf du hoffst. Es etwas, was zukünftig ist, was noch aussteht. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils oder der Errettung. Also hier auch wieder, hey, liebe Gerettete, es steht noch etwas aus. Da kommt etwas und das gilt es zu erlangen. Also, wir wurden, die wir an Jesus Christus glauben, gerettet aus dem Machtbereich der Finsternis. Soweit klar? Wenn aber nun Paulus davon spricht, den Helm des Heils oder der Errettung zu nehmen, dann spricht er davon, dass wir im Kampf gegen die Versuchungen und Listen des Feindes nicht feige sein sollen, weil wir Angst haben, dass er unsere Gemeinschaft, also der Satan, unsere Gemeinschaft mit Gott zunichte machen könnte. Sondern, wenn wir den Helm des Heils nehmen, sollen wir voller Mut kämpfen, weil wir im Hinblick auf unsere ausstehende und endgültige Errettung zuversichtlich und gewiss sind. Der Helm, haben wir eben gerade gehört, der Helm verändert meine Kampfführung. Entweder bin ich feige oder ich bin mutig. Und der Helm des Heils verändert auch einen mutlosen Feigling zu einem starken, zuversichtlichen und vollmächtigen Kämpfer. Warum? Und jetzt bringen wir diese beiden Punkte zusammen. Denn der, der den Helm des Heils der Errettung aufsetzt und sich wachsam macht, ist sich sicher, dass sein Heil oder seine Rettung nicht auf dem Spiel steht, und dass sein Schicksal in Gottes Hand bereits beschlossene Sache ist. Dass das keine Option ist, sondern dass es schon für Gott fix ist, festgemacht. Das ist eine ausgemachte Sache, beschlossen in seinem Herzen, diese Rettung. So sicher, wie du jetzt in deiner Christusbeziehung bist, dass du weißt, ja, Jesus ist für mich gestorben. Diese Sicherheit hat Gott, dass er mit seiner Rettung naht und dich zu sich nehmen wird. So, aber da ist eine Wegstrecke dazwischen, richtig? Und die ist gefährlich. Und die hat's in sich. Und wir leiden. Und wir zweifeln auch manchmal. Aber der Helm des Heils sagt uns, hör auf, feige zu sein und dich die ganze Zeit mit dir selber zu beschäftigen, sondern hab den Helm des Heils aus der Zukunft, setz ihn auf und dann bist du gewiss, dass dieser Kampf, in dem du stehst, diese Rettung gar nicht in Frage stellen kann, egal wie dein Kampf da aussieht. Auch wenn du Niederlagen einfährst, auch wenn du manchmal auf dem Boden liegst, hab den Helm des Heils auf. Und du wirst diese Gewissheit, die Gott in seinem Herzen hat, über deine Errettung auch in deinem Herzen erfahren, dass es für Gott eine klare Sache ist. Anders ausgedrückt, der Helm des Heils, jetzt kommt ein schönes altes Wort, der Helm des Heils ist unsere Heilsgewissheit. Der Helm des Heils ist unsere Heilsgewissheit. Was ist das? Heilsgewissheit. Heilsgewissheit meint, ich bin mir der errettenden und bewahrenden Macht Gottes sicher. Dass ich gewiss bin, dass meine Rettung nicht auf dem Spiel steht. Und ich weiß mit einer hundertprozentigen Sicherheit und Gewissheit, dass ich eines Tages mit Jesus Christus verbunden sein werde, bis in alle Ewigkeit. Als Gewissheit. Nicht, ja, das kommt schon für manche. Nein. Heilsgewissheit bedeutet, ich weiß, ich gehöre dazu und ich werde dabei sein. Egal wie mein Weg aussieht, auch wenn es Schlangenlinien gibt in meiner Nachfolge, ich werde dabei sein. Heilsgewissheit lässt mich dann auch entschlossen in den Kampf gehen. Aber eine Heilsungewissheit und darin stecken all diejenigen, die eben gerade nicht Amen gerufen haben. Die Heilsungewissheit ist ein Thema für jeden Christen. Die Heilsungewissheit. Ja, ich bin Christ. Ja, ich habe eine Beziehung mit Jesus. Ja, ich lese Bibel und ich bete auch. Aber wer kann schon sagen, ob ich wirklich auch am Ende zum Ziel komme? Wer gibt mir die Garantie dafür, dass ich dazu gezählt bin? Wer in so einer Ungewissheit steckt, wird seinen Kampf gegen den Satan, gegen seine Listen und seine Versuchungen nur sehr schwach, sehr vorsichtig und sehr ängstlich führen. Wie ein Kämpfer ohne Helm. Der wird nicht ein Risiko eingehen und raus aus der Deckung gehen und bereit sein zum Kampf, weil er Schiss hat, dass er auf der Wegstrecke zum Ziel, dass er totgehauen wird und am Ende niedergestreckt daliegt. Manche Christen sagen auch, ja, ist das nicht irgendwie eingebildet? Oder ist das nicht geistliche Arroganz, sich hier hinzustellen, so wie du, Prediger, und zu sagen, ich bin mir hundertprozentig sicher, ich habe eine hundertprozentige Gewissheit, dass ich am Ende der Tage dabei bin? Ist das nicht ein bisschen überheblich, ein bisschen zu viel des Guten, ein bisschen zu viel Hoffnung? Geht's nicht auch eine Nummer kleiner? Wenn man Heilsgewissheit richtig versteht, dann hat das rein gar nichts mit einer persönlichen Selbstüberhebung zu tun. Sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Dass ich meine Gewissheit nicht in meine Person gründe, sondern in die Person, die mich hält und bewahrt und trägt. Hat nichts mit Arroganz zu tun. Das ist ja, schau, guck mich mal an. Siehst du meinen Glaubenskampf? Am besten werdet ihr so wie ich, weil dann werdet ihr auch so gewiss, dass ihr am Ende bei der Party dabei seid. Das ist doch nicht der Punkt. Und daran erinnert uns auch das Vokabular des Helmes des Heils aus Epheser 6. Denn schaut mal in euren Text rein, wie Paulus Vers 17 beginnt. Nehmt auch den Helm des Heils. Okay, was ist daran jetzt besonders? Das Wort nehmen hier im Griechischen meint annehmen, empfangen, willkommen heißen. Und nicht ich selber bin jetzt der Starke und ich nehme mir etwas, sondern wenn Paulus sagt, nehmt, empfangt, heißt willkommen. Dieser Begriff wird auch für Gastfreundschaft verwendet. Wenn Menschen in dein Haus kommen, heißt willkommen. Da ist der Fokus nicht auf den Empfänger, sondern auf den Geber. empfangt. Ja, also brauche ich einen Gebenden. Ich brauche einen Geber, damit ich empfangen kann. Ich bin nicht in der Lage, eigenwillig aus mir selbst heraus etwas willkommen zu heißen. Wie soll das gehen? Also, ich kann die Tür hier aufmachen und sagen, ich heiße willkommen, aber wenn da nichts kommt, dann stehe ich hier den ganzen Tag und gehe mit leeren Händen aus. Aber wenn Paulus uns sagt,
oh, schöne kalte Luft,
nimm in den Empfang, und ich dann sage, schaut mal, was ich hier mitgebracht habe. Wo ist der Fokus? Auf mich? Auf gar keinen Fall. Auf denjenigen, der zur Tür hineinkam und mir gegeben hat. Meine Gewissheit liegt nicht in mir, sondern in Jesus selbst, in Gott selbst. Und es ist ganz andersrum. Ohne Helm, ohne Heilsgewissheit kommen wir in eine Arroganz, in eine Selbstüberhebung. Weil ich meine, ich selber könnte aus meiner Kraft diesen Lauf laufen und diesen Kampf bestehen. So wird ein Schuh raus. Wenn du ohne Helm unterwegs bist, ohne Heilsgewissheit, dann wirst du, anfangs Paintball, dann wirst du die ganze Zeit mit dir selbst beschäftigt sein. Aber derjenige, der weiß, meine Rettung ist sicher bei Gott und beschlossene Sache, der ist nicht mehr mit sich selbst beschäftigt. Der ist mit seinem Herrn beschäftigt und mit der Herausforderung, in der er da steht. Aber wenn du deine endgültige Rettung, deine endgültige Erlösung von dir abhängig machst, sind permanent Zweifel da, du lebst damit und du wirst dich die ganze Zeit fragen, werde ich es schaffen? Ich möchte euch ein Zitat vorlesen von Pastor John MacArthur, für viele vielleicht bekannt durch seine Studienbibel. Ein etwas längeres Zitat, und dort beschreibt er einen Christen ohne Heilsgewissheit folgendermaßen. Ihr seid nicht gerüstet, um in die Nähe des Feindes zu kommen, weil ihr durch Furcht angetrieben werdet. Ihr seid bedroht. Ihr habt nicht das Herz eines Siegers, der Triumph kennt und sich seines Sieges absolut sicher ist. Aber wenn ihr diese Art von verheißener oder versprochener Unbesiegbarkeit habt, verändert das eure Haltung zum Kampf. Menschen, die dem Ende mit Zuversicht entgegenblicken, Zuversicht in den Sieg, Zuversicht in die Sicherheit gebende Kraft Christi, Zuversicht in die Verheißungen haben, solche Menschen gehen Dinge mit einer anderen Haltung an. Sie opfern ihr ganzes Leben ohne Furcht. Aber wenn ihr daran zweifelt, habt ihr ernsthafte Probleme. Dann werdet ihr so damit beschäftigt sein, gegen eure eigenen Gefühle anzukämpfen, dass ihr euch kaum an dem wahren Kampf beteiligen könnt. Du bist die ganze Zeit mit dir beschäftigt, anstatt mit dem wahren Kampf. So, das hört sich jetzt alles gut und schön an. Die entscheidende Frage an dieser Stelle ist, ist uns Christen überhaupt ultimative Heilsgewissheit versprochen? Vielleicht hast du gedacht, oh ja, das hört sich toll an oder ja, das will ich haben. Die Frage ist, ist das auch ein biblischer Gedanke dieser absoluten Heilsgewissheit? Denn wenn er das nicht ist, dann ist das eine schöne Philosophie, die ich hier gerade aufgebaut habe. Aber wenn es Wahrheit ist, dann kannst du, der du jetzt vielleicht noch ängstlich bist, der unsicher in seinem Glauben steht, heute neue Hoffnung schöpfen und den Helm des Heils aufsetzen. Und deswegen gehen wir da jetzt mal rein. Philipper 1, Vers 6. Seid ihr noch da? Ja? Oh, einer winkt. Philipper. Und es war nicht Dani. Aber es war Geo. Also von daher, das ist kulturell fast austauschbar. Philipper 1, Vers 6. Meine Lieben, das ist jetzt Medizin. Frei zugänglich für uns alle. Medizin für die Seele. Philipper 1, Vers 6. Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi oder Christi Jesu. Die Errettung hat begonnen.
wird aber noch vollendet. Was Jesus anfängt, bringt er zum Abschluss. 1. Korinther 1, 8 bis 9. Der euch auch festigen wird bis ans Ende, so dass ihr untadelig seid an dem Tag unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Der euch auch festigen wird bis ans Ende. Nicht Festigung oder Bewahrung für alleine diesen kleinen Augenblick, sondern bis ans Ende. Judasbrief wurde geschrieben nicht von Judas Iskariot, der Jesus verraten hat, sondern einem anderen Judas. In der Bibel ging es den Menschen so wie uns Russlanddeutschen, da haben alle die gleichen Namen. In Judas, in dem Brief, am Ende endet Judas mit einem gewaltigen Lobpreis. Ich möchte mal Vers 25 den Schluss lesen. Dem alleinigen Gott, unserem Retter durch Jesus Christus, unseren Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät, Gewalt und Macht vor aller Zeit und jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Also unserem Retter Jesus Christus. Fetter Lobpreis, der da angekündigt wird. So, was ist der Grund für den Lobpreis? Und das finden wir am Anfang des Verses. Vers 24. Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seine Herrlichkeit tadellos mit Jubel hinzustellen vermag. Dem alleinigen Gott, unserem Jesus Christus, sei Ehre. Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seine Herrlichkeit tadellos mit Jubel hinzustellen vermag. Gott ist dazu in der Lage. Wenn du sagst, ich will das nicht glauben, dass man seiner Rettung, auch seiner Zukunft gewiss sein kann, dann sagst du nichts anderes als, Gott ist nicht fähig. Gott ist nicht in der Lage. Gott ist nicht in der Lage, auch meinen schwierigen Kampf, den ich manchmal gestalte, mich in diesem Kampf zu bewahren, zu beschützen, dass die Rettung, die er mir zugesichert hat, dass da nichts geraubt wird und nichts kaputt gehen wird. Aber wenn du sagst, mein Heil ist gewiss, dann sagst du, Gott ist in der Lage. Gott ist fähig. Nicht ich, sondern Gott ist fähig. Johannes 6, jetzt kommen wir zu schönen Worten unseres Herrn Jesus. Johannes 6, und einige haben wir schon gleich aus dem Johannesevangelium in der Lesung gehört, aber erstmal Johannes 6, Vers 37. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Wir müssen langsam lesen, damit wir verstehen. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Ich lese weiter, Vers 39. Dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Nicht vielleicht. Schauen wir mal. Wir geben uns jetzt richtig viel Mühe, liebe Jünger und ich, ne? Sondern ich sage euch, was der Plan Gottes ist. Ihr, die ihr zu mir gehört, der Vater hat sie mir gegeben. Sie werden zu mir kommen und die zu mir kommen, werde ich nicht hinausstoßen. Warum? Weil sie ihm vom Vater gegeben wurden. Und ich werde sie nicht verlieren. Sie haben das ewige Leben. Du kannst nur mit einer Heilsgewissheit sagen, ich habe ewiges Leben. Ohne Heilsgewissheit
kannst du maximal sagen, ich lebe mit Gott und ich mache auch Erfahrungen mit ihm, aber mit, ob das jetzt auf Ewigkeit gebaut ist, gegründet ist, das kann ich nicht genauso sagen. Dann ist das ein sehr, sehr schwaches Christsein. Es ist ein sehr, sehr schwaches Fundament. Du bist vielleicht Christ, wiedergeboren, ein Kind Gottes, aber sehr geschwächt, sehr zweifelnd und nicht in der Lage, das Feld zu behalten, sondern wirst immer einen Rückzieher machen. Weil die Bedrohung, die kommen könnte, könnte ja deine Rettung zunichte machen. Das ist aber nicht das, was Jesus uns hier weitergeben möchte. Johannes 10. Johannes 10, Vers 28. Ich lese nochmal aus Vers 27, nicht an der Wand. In Vers 27 beginnt es, meine Schafe, so ein schöner Satz, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Noch einmal. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Glaubst du, dass der Kampf, in dem wir stehen, die Bedrohung, die kommen kann, dass sie dich aus der Hand Christi rauben kann? Wenn du dich aber darin wiederfindest, dass du da so Zweifel hast, ob das wirklich auf Ewigkeit ist, den Bund, den Gott mit dir eingegangen ist, dass das auf Ewigkeit hin angelegt ist, oder ah, wie schaut es aus mit mir und meinem Gott, dann höre auf Jesus, nicht auf mich. Ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Niemand. 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 Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Auch als die Feinde in Epheser 6. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Also wir haben hier zwei Hände, die uns festhalten. Der Vater und der Sohn. Wer soll da kommen? Wer? So, was wir jetzt miteinander erarbeitet haben, ist, der Satan bei den Angriffen, die er auf dich fährt, kann deine Rettung nicht zerstören. Aber deine Gewissheit in deine ewige Errettung sehr wohl. Der Satan kann deine Errettung nicht zerstören. Aber deine Gewissheit in diese Errettung kann er dir rauben. Und es gibt viel mehr helmlose Christen, als mir lieb ist. Es gibt viel mehr helmlose Christen, als wir das gern hätten. Durchaus sind wir gerettet und in einer Beziehung zu Jesus, aber wir sind helmlos, weil wir nicht glauben, dass Gott in der Lage ist, uns zu bewahren und uns am Ende der Tage tadellos vor sich hinzustellen mit Jubel. Und es ist ein Sieg Satans, wenn er ein Kind Gottes klein hält, einschüchtert und schwächt. Denn Satan ist entschlossen, meine Lieben, uns vorzugaukeln, uns weiß zu machen, uns glauben zu lassen, dass unser Erfolg oder Misserfolg in geistlichen Schlachten etwas an unserer Stellung vor Gott ausmachen würde. Noch einmal, Satan ist entschlossen, uns glauben zu lassen, dass unser Erfolg oder Misserfolg in geistlichen Schlachten etwas an unserer Stellung vor Gott ausmachen würde. Und deswegen flüchten viele Christen vor den geistlichen Kämpfen, in die sie eigentlich gestellt sind, um zu siegen. Sie flüchten davor, sperren sich ein, isolieren sich, haben Angst davor, das Land einzunehmen, weil sie eigentlich keine Heilsgewissheit haben, keine Lebensgarantie, weil sie denken, der Kampf, in dem ich da stehe, da kann ich ja draufgehen. Das ist nicht die Perspektive des Neuen Testaments. Das ist nicht die Perspektive Jesu, die er vorgelebt hat, dass er sogar in den Tod gegangen ist, um das Leben zu gewinnen. Und auch alle seine Nachfolger, seine Jünger, die ihm nachgelaufen sind, haben genauso gelebt, alles auf eine Karte gesetzt. Warum? Weil sie wussten, dass das, was ihnen da geschehen könnte und auch geschehen ist, sie nicht, die Verbindung zwischen ihnen und Jesus nicht kappen kann und nicht trennen kann. Lasst uns noch zum Schluss, das habt ihr jetzt nicht auf der Folie, gut, wenn man seine Bibel dabei hat, Römer 8, Vers 35 lesen. Ich bin im Landeanflug, ja? Ich noch einmal kurz durchschnaufen. In Römer 8, wenn du das Kapitel nicht kennst, lesen, ist gut. Wir werden uns gleich Vers 35 anschauen. In Vers 31, in Vers 1, sagt Paulus, also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Amen? Amen, okay. Und dennoch kennt Paulus auch in dem Kapitel das Problem des Leidens und der Schwierigkeit. Und da geht er auch drauf ein. Und er spricht auch von der ausstehenden Erlösung, dass die ganze Schöpfung mit uns gemeinsam seufzt und wartet darauf, dass endlich die endgültige Erlösung kommt. Und in Vers 31 sagt dann Paulus, was sollen wir nun hierzu sagen, wenn Gott für uns ist? Wer ist gegen uns? Ja, natürlich gibt es Gegner. Da haben wir in Epheser 6 gelesen, oder? Dass der Teufel mit seinen Dämonen versucht, uns anzugreifen. Menschliche Gegner gibt's auch, manchmal sogar in der eigenen Gemeinde. Gott sei es geklagt. Natürlich gibt's Gegner. Aber im Vergleich zu Gott, was sollen wir nun hierzu sagen, wenn Gott für uns ist? Wer ist da gegen uns? Wer? Du hast gerade überlegt zu zucken und etwas zu sagen. Wer? Willst du wirklich? Wer? Vers 35. Und das, was jetzt Paulus sagt, ist ihm selber nicht unbekannt. Wer wird uns scheiden? Oder trennen von der Liebe Christi? Bedrängnis? Oder Angst? Oder Verfolgung? Oder Hungersnot? Oder Blöße? Oder Gefahr? Oder Schwert? Da würden helmlose Christen sagen, ja. Ganz genau diese Dinge, mein lieber Paulus, all diese Herausforderungen, mit denen der Satan auch die Christen verfolgt. Und sie in Bedrängnisse steckt. Wenn sie ihren Mund aufmachen, wenn sie sich zu Christus stellen, wenn sie sich zu Gottes Wort stellen, ja, dann werden Bedrängnisse kommen und ich weiß nicht, ob ich ihnen standhalten kann. Ja, Überraschung, du kannst gar nichts. Deswegen mach die Tür auf und heiße den Helm des Heils, die Heilsgewissheit willkommen. Nimm sie an. Weil dann wirst du auch in der Lage sein, dich zu den Dingen zu stellen, die dich in Bedrängnis bringen werden, wo der Satan dich piesacken möchte, wo er dich in die Mangel nehmen möchte. Aber Helmlosigkeit lässt Christen vor Sorgen, vor möglichen Attacken zurückweichen. Aber der Helm des Heils erinnert dich an Gottes unverbrüchliche Zusagen. An Gottes unverbrüchliche Zusagen. Und das ist das Letzte, was ich sage. In Johannes 19 sehen wir Jünger nach der Kreuzigung Jesu, die ihren auferstandenen Herrn sehen. In welchem Gemütszustand hat Jesus diese Leute vorgefunden? Angst. Sie waren voller Furcht, die Tür war verschlossen und sie hockten drinnen. Sie hatten Furcht vor den Juden, was sie ihnen antun könnten. In Apostelgeschichte 4 sehen wir einen Petrus und einen Johannes, wie sie gefangen genommen wurden und wie sie bedroht wurden, nichts mehr von Jesus zu erzählen. Sie sind dann in ihre Gemeinde zurückgegangen und haben ihnen erzählt. Und dann haben sie angefangen zu beten. Und haben gesagt, Herr, sieh an ihre Drohungen. Sieh an ihre Drohungen. Handle du und gib uns Freimütigkeit, Zuversicht, Gewissheit, das Wort Gottes weiter zu verbreiten. Der Geist Gottes hat sie erfüllt. Er hat ihnen quasi den Helm des Heils nochmal neu übergestülpt, dass sie mit einer neuen Gewissheit nach dieser schrecklichen Erfahrung, die sie gemacht haben, in Furcht und Zittern, dass sie da rausgegangen sind. Dieselben Jünger, die in Johannes 19 noch die Türen zugemacht haben, sind nach einer Inhaftierung kurz danach wieder rausgegangen auf die Straßen und haben von Jesus erzählt. Mutig, entschlossen, dem Feind in die Augen geguckt und nicht zurückgewichen. Fürchte dich nicht, ins Visier des Feindes zu kommen. Fürchte dich nicht. Nicht zu niemand kann dich von der Nachfolge Gottes, von der Liebe Gottes trennen. Auch keine Niederlage. Amen.